Herzlich willkommen zu Läuft, dem Programmschau-Podcast von EPD Medien und Grimme-Institut. Bei der Verleihung der Grimme-Preise am 26. April gab es einige besondere Momente. Mir ist dieser hier besonders im Gedächtnis geblieben.
Ich weiß, wir sollen es nicht machen, aber ich muss es einmal machen und ich mache auch ganz schnell, versprochen. Aber diesen Preis, und da werde ich gerade emotional, möchte ich meinem Vater Innocent Simniger widmen. Vor 30 Jahren, fast auf den Tag genau, wurde er im Genozid umgebracht. Und ich glaube, ich kann gar nicht nachfühlen, was er für eine Angst hatte in den Tagen davor. Ich möchte ihm sagen, wir sind irgendwie auf verrückten Wege nach Mal gekommen. Ist eine lange Geschichte, erzähle ich dir später, egal. Aber wir haben überlebt und wir haben den Grimme-Preis gewonnen. Ich habe nicht Literatur studiert, sondern Marketing. Das musst du mir nachsehen. Aber wie gesagt, Grimme-Preis, damit kannst du bestimmt im Himmel angeben. Und ich möchte mich bei allen Leuten bedanken, die jeden Tag dafür kämpfen, das deutsche Fernsehen besser und diverser zu machen.
Das war Anna Duschime, die Redaktionsleiterin und Moderatorin. Sie hat einen Preis in der Kategorie Unterhaltung für ihren Talkshow-Piloten Der letzte Drink mit Anna Duschime erhalten. In dem interviewt sie Roberto Blanco.
Ich habe früher mal zu meiner Schwester immer gesagt, wenn ich nochmal auf die Welt kommen könnte, würde ich lieber als weißer Mann auf die Welt kommen. Weil ich glaube, dass das Leben irgendwie leichter ist. Also auf jeden Fall als schwarze Frau merkt man sich mein Gesicht vielleicht ein bisschen mehr oder
so. Darf ich dir was sagen? Für mich war meine Farbe die beste Public Relation,
was ich hatte. Ja klar, weil man auffällt damit, ne? Aber ist das nicht
aber wenn du auffällt und das gefällt, dann hast du gewonnen.
Dass mir ihre Worte auf der Bühne so sehr im Gedächtnis geblieben sind, könnte natürlich auch daran liegen, dass ich wenige Stunden vorher selbst mit ihr gesprochen hatte. Ich wollte nämlich von ihr wissen, warum sie sich entschlossen hat, unserer ohnehin vollen Talkshow-Landschaft eine weitere hinzuzufügen und was für sie eine gute Talkshow ausmacht. Dieses Interview hören Sie gleich. Und in der Medienkritik ein hartes Urteil zum Podcast Rest in Excess, das kurze Leben von Technolegende Mark Spoon. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Schön, dass Sie zuhören. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Grimme-Preis für Der letzte Drink mit Anna Duschime.
Vielen Dank.
Wie kam es eigentlich auf die Idee?
Also ich habe ja, bevor ich nach Berlin gezogen bin, habe ich sehr lange im Ruhrgebiet bzw. am Niederrhein gelebt, streng genommen. Und habe aber auch im Ruhrpott gearbeitet, unter anderem auch in vielen Kneipen, als ich studiert habe, habe ich in Kneipen mit klangvollen Namen wie Bierdoktor oder Oldtimer gearbeitet. Und an der Theke bin ich sehr unterschiedlichen Menschen begegnet. Und wir hatten oft nicht so wahnsinnig viel gemeinsam, außer dass wir halt zufällig zu dieser Zeit am gleichen Ort waren. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass die Kneipe irgendwie so ein Begegnungsort ist oder so eine Begegnungsstätte ist, wo sehr unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Ich habe die Gespräche immer sehr genossen und fand den Austausch irgendwie wertvoll, gerade weil wir so unterschiedliche Positionen hatten. Und dann viele, viele Jahre später habe ich in der Produktionsfirma Steinberger Silberstein angefangen zu arbeiten und habe mit viel Selbstbewusstsein und wenig Ahnung das meinem Produzenten David Steinberger gepitcht oder irgendwie die Idee gehabt, dass ich mal gerne so in diese Richtung gehen würde. Und dann haben wir uns hingesetzt und das so gemeinsam entwickelt. Also nicht nur David und ich, sondern auch Till Lazareski, der als Producer fungiert hat, aber auch viele AutorInnen, die sonst bei uns zum Beispiel das Browser-Ballett machen. Ja, und dann sind wir so nach vielen Brainstorm-Runden, viel Austausch auch mit unseren PartnerInnen bei den Rundfunkanstalten eben auf Der letzte Drink mit Anna Duschime gekommen.
Und habt ihr nicht gedacht, eigentlich gibt es doch schon genug Talkshows, es brauche ich jetzt nicht noch eine? Oder habt ihr überhaupt darüber nachgedacht, ob das dieses Format überhaupt noch eine Zukunft hat?
Ja, ich verstehe den Gedanken oder warum man darauf kommen würde, aber ich glaube, also keine Ahnung, es gibt so viele unterschiedliche Arten, eine Talkshow zu machen und nur weil es schon ein paar gibt, heißt es nicht, dass da alles erschöpft ist und wie viele Wassermarken gibt es, ne? Also oder wie viele Beauty-Marken oder Kosmetik-Marken. Ich habe da irgendwie schon immer an diese Vision geglaubt und wollte das einfach ausprobieren und umsetzen. Ich glaube, wir erfinden das Rad nicht neu, das ist überhaupt nicht mein Anspruch, aber wir wollten gerne uns wieder so auf das Ursprüngliche irgendwie besinnen. So ein richtig gutes Gespräch zwischen zwei Leuten, die sich nicht kennen, die sich irgendwie respektvoll begegnen. Die Unterschiede sind total klar, das versuchen sie auch nicht zu leugnen. Aber ja, dieser Austausch, ich finde den halt wertvoll und ich glaube, ich kann dir jetzt nicht sagen, warum wir ganz anders sind als alle anderen, weil am Ende, du hast schon recht, ne, da sitzen jetzt irgendwie Menschen und reden miteinander, aber mir geht es nicht darum, irgendwie die besten Jokes zu landen oder eine Pointe zu machen oder den größten Redeanteil zu haben, sondern ich will Menschen, die wir aus Funk und Fernsehen kennen, einladen, die ich spannend finde und sie vielleicht auf eine andere Art und Weise kennenlernen. Und das kann man in der Hotelbar machen, wie wir das gemacht haben. Das kann man aber auch im Zug machen, das kann man überall machen. Wir haben uns halt jetzt für diesen Ort entschieden, weil das Bierdoktor im Ruhrgebiet ist und wir in Berlin leben und arbeiten. Ja.
Aber das Setting war schon was, wo ihr gesagt habt, das gibt nochmal so einen besonderen Anstrich auch.
Total. Weil ich glaube auch in Hotelbars, es ist jetzt nicht so, dass ich mich total oft in Hotelbars rumtreibe, der Eindruck soll nicht entstehen, besonders wenn meine Mutter zuhört. Aber ich finde so in Hotels oder an der Hotelbar begegnen sich halt auch oft Reisende, die vielleicht gar nichts miteinander zu tun haben, die sich nicht kennen und unterschiedliche Meinungen haben. Und vor allem finde ich, das finde ich immer total spannend, wenn man so weiß, dass es so eine zeitliche Begrenzung gibt. Also die Begegnung ist auf jeden Fall zeitlich limitiert. Wir sind jetzt keine Freunde oder wir ziehen jetzt auch, wir sind keine Kollegen oder so, sondern wir begegnen uns in diesem Ort, in dem Hier und Jetzt und tauschen uns aus und danach geht jeder so seines Weges und ja.
Das heißt, was ist für dich wichtig, wenn du ein Interview führst in dem Setting?
Also eine gute Vorbereitung, klar. Es heißt ja auch der letzte Drink, wir trinken, das sind auch keine Props, also wir trinken wirklich. Da ist auf jeden Fall eine gute Vorbereitung das A und O. Also es wäre ja ganz schlimm, wenn man irgendwie nicht gut vorbereitet ist und dann noch irgendwie einen Drink trinkt oder so. Ich glaube, das ist keine gute Mischung. Also eine sehr, sehr gute Vorbereitung. Ich möchte meinen Gast oder meine Gästin sehr gut kennen und einfach, ich finde, das ist auch ein Zeichen der Wertschätzung, ehrlich gesagt, wenn man sich sehr lange mit oder ausführlich oder sehr genau mit jemandem beschäftigt. Und ich möchte vor allem irgendwie Fragen stellen, die so ein bisschen abseits der bekannten Talkshow-Pfade sind. Ne? Also es soll keine Promo-Veranstaltung sein, also respektvoll gemeint, aber mich interessiert es nicht, was jetzt die letzte Platte war oder der letzte Kinofilm. Mich interessieren Fragen, die damit zu tun haben, aber meine Idee war jetzt nicht, dass die Leute hinkommen, um sozusagen ihre aktuellen Projekte irgendwie zu promoten, sondern es soll und darf auch ganz anders sein. Und wir haben gemerkt auch in der Pilotierung, dass wir ich hatte natürlich irgendwie so einen klaren Leitfaden irgendwie im Kopf und Fragen, die ich auch stellen wollte. Aber wir wollten auch unbedingt das Gespräch fließen lassen. Und ich würde sogar sagen, dass wir so 80% von dem, was ich fragen wollte, gar nicht gefragt haben, weil das Gespräch anders verlaufen ist. Und das finde ich aber schön und das finde ich total natürlich. Und das wollte ich irgendwie auch, oder das wollten wir auch so einfangen.
Gibt es gleichzeitig im Online-Zeitalter auch so ein bisschen immer den Wunsch, das Ziel, dass man so diesen einen Moment erwischt, den man dann hinterher gut promoten kann?
Klar, das muss man auch mitbedenken. Ich glaube, bringt jetzt auch nichts so zu tun, als ob wir das nicht mitbedenken und das wäre auch einfach nicht zeitgemäß. Ich kenne das ja selber. Ich habe manchmal auch nicht die Aufmerksamkeitsspanne, um jetzt irgendwie 33 Minuten lang zwei Menschen beim Sprechen zuzuhören. Daher braucht es natürlich irgendwie Aufhänger. Die haben sich im Gespräch auch echt natürlich ergeben, so, wie so Marker oder so Kapitel irgendwie oder so Trenner. Aber wir wussten auch währenddessen, während der Produktion, wusste ich schon bei manchen Antworten so, das wird, glaube ich, ganz gut funktionieren im Internet. Das haben wir dann auch so gemacht. Wir haben es dann auch ausgekoppelt und das dann so in der Promo- und Werbephase dann auch verwendet. Ich glaube, das kann man ehrlich zugeben. Ne?
Ist das einfach, die Interviewerin im Moment zu sein und gleichzeitig die Redakteurin im Kopf?
Ja, ich denke immer, dass ich sehr gut im Multitasking bin, aber da ist es mir tatsächlich ein bisschen schwer gefallen, immer so ein bisschen aus diesen Rollen irgendwie zu springen. Manchmal hat das einen Vorteil, glaube ich, weil man selber als Redakteurin oder als Produzentin hat man auch so ein bisschen so im Kopf, so wie das dann am Ende aussehen wird irgendwie auf eine Art. Und als Interviewerin hat man aber den Luxus, sozusagen in dem Moment zu sein. Und wenn man das hinkriegt, die Balance, dann ist perfekt. Habe ich, glaube ich, nicht immer hingekriegt, aber ich habe mir sehr, sehr viel Mühe gegeben. Wie gesagt, die Vorbereitung war, glaube ich, das Entscheidende, dass ich mich dann halt auch fallen lassen konnte, weil ich wusste, egal wohin das Gespräch geht, so ich habe mich damit beschäftigt. Sozusagen. Das ist ein bisschen wie bei so einer Klassenarbeit. So egal, was abgefragt wird, ich habe auf alles gelernt, so ungefähr, oder für alles gelernt. Und deshalb habe ich mich da sicher gefühlt, das Gespräch dann auch einfach fließen zu lassen.
Was wäre denn das Ziel für dich gewesen oder was ist das Ziel für dich gewesen aus Zuschauersicht sozusagen? Also was sollen die Leute hinterher mitgenommen haben, wenn sie das Gespräch gesehen haben?
Ich glaube, speziell bei dem Gespräch zwischen mir und Roberto Blanco war es mir wichtig, also erstens, er hat eine richtig lange Karriere, wie kaum andere Menschen in Deutschland. Ich glaube, fast 65 Jahre Bühnenerfahrung. Und er hat wahnsinnig viel erlebt, nicht nur als Entertainer, nicht nur als Schlagerstar, aber auch eben als schwarzer Mann in Deutschland. Und darum geht es ja auch ein bisschen im Gespräch. Wir sind zwei schwarze Menschen, die zu sehr unterschiedlichen Zeiten irgendwie in der Öffentlichkeit sind. Und ich vergleiche mich nicht mit Roberto Blanco, das möchte ich nochmal ganz klarstellen. Also der ist natürlich nochmal ein anderes Kaliber. Aber ja, ich glaube, ich wollte unbedingt, dass man auch eine andere Seite von ihm sieht, weil ich glaube, dass er oft, oder das ist meine Wahrnehmung, der hat es auch nicht unbedingt bestätigt im Gespräch, aber ich habe den Eindruck, dass er in Deutschland oft in so eine bestimmte Rolle gedrängt wird oder auf eine bestimmte Art und Weise gesehen wird. Und manches hat sich bestätigt, aber manches eben überhaupt nicht. Also weder im Vorgespräch noch im eigentlichen Interview. Und ich wollte eigentlich, dass der Zuschauer und die Zuschauerin, dass sie das gleiche Gefühl haben, was ich auch hatte, nämlich, ach krass, das wusste ich nicht. Also so, ne, also, ah, okay, spannend. Und wir waren uns total uneinig bei ganz vielen Sachen, aber trotzdem habe ich für mich irgendwie mitgenommen, das ist auch sehr natürlich valide, ne? Also man kann auf die gleiche Situation sehr, sehr unterschiedlich blicken und beide Standpunkte oder beide Perspektiven haben auch ihre Daseinsberechtigung.
Ja, auf eine gewisse Art könnte man ja sogar sagen, dass es fast so ein bisschen ein gescheitertes Interview war.
Oh, okay. Ja.
Oder? Naja, weil er auf so viele Sachen nicht eingehen wollte, ja, die du ihm angeboten hast. Hast du das selber jemals so empfunden?
Also als gescheitert habe ich es überhaupt nicht empfunden. Mein Ziel war es ja auch nicht, dass ich überall einen Haken dran setze, weil er die Fragen zu meiner Zufriedenheit beantwortet hat, sondern auch wenn sich das vielleicht philosophisch anhört, der Weg war für mich auch das Ziel. Und es war mir von Anfang an natürlich auch klar, dass wir uns über viele Dinge uneinig sein werden. Aber ich habe ja auch in der Vorbereitung viele andere Interviews von ihm gesehen und wenn ich sie so nebeneinander lege, würde ich schon sagen, dass er in unserem Gespräch auch sich anders gezeigt hat als in anderen Interviews. Darum habe ich das überhaupt nicht als gescheitert empfunden, im Gegenteil sogar. Mich hat das auch bereichert, also es hat so sehr lange noch nachgewirkt bei mir, dass ich gedacht habe, also auf inhaltlicher Ebene, ich glaube, dass viele Menschen denken, dass Menschen, die auf eine Art marginalisiert sind, gleichzeitig ja, progressiv in Anführungszeichen sein müssen oder wie man das jetzt immer sagt, woke oder links sein müssen oder so. Und ich glaube, da verkennt man die Mehrdimensionalität von schwarzen Menschen jetzt in diesem Beispiel oder auch einfach von anderen marginalisierten Menschen. Und das fand ich einfach cool. Ich finde, das ist halt auch Sichtbarkeit, ne? Also Sichtbarkeit heißt ja nicht, dass man immer nur ganz bestimmte Leute zeigt, eines bestimmten Alters, einer bestimmten Einkommensklasse oder wie gesagt, eben einer bestimmten politischen Einstellung, sondern so wie alle anderen Menschen sind schwarze Menschen eben auch sehr facettenreich und sehr unterschiedlich. Und das wurde ja in diesem Interview klar. Darum weise ich den Vorwurf eines gescheiterten Interviews entschieden zurück.
Und in dem Moment selbst, wie hat sich das angefühlt, dass du da bestimmt schon gemerkt hast, dass ihr euch einfach nicht einig seid?
Ich fand es spannend, aber ich bin ganz ehrlich, ich bin natürlich auch ihm gegenüber also sehr respektvoll begegnet, aber ich war auch ehrfürchtig am Anfang. Das hat sich dann so gelegt mit dem Gespräch, weil ich einfach wahnsinnig viel Respekt vor ihm habe, vor dem, was er geschaffen hat. Aber auch, weil er älter ist als ich. Ich bin so erzogen worden, dass vor allem wenn, also ich meine, er ist 86 und ich bin 35. Also ich werde, egal wie unterschiedlich wir auf Dinge blicken oder wie forsch er im Ton werden könnte, was ich jetzt zum Beispiel nicht so empfunden habe, aber einige schon, würde ich ich würde dem jetzt nicht sowas entgegensetzen oder selber irgendwie auch forsch werden oder sowas. Das war mir schon von Anfang an klar, dass wir uns da einfach sehr respektvoll und vielleicht nicht unbedingt auf Augenhöhe begegnen, wobei ich schon das Gespräch so ab der Mitte hin, ich war am Anfang, wie gesagt, sehr ehrfürchtig und dann hat sich das ein bisschen gelegt. Also ich habe das Gespräch auch echt genossen. Also das war mir auch total wichtig, weil man kann auch sehr verkrampft irgendwie da rangehen und eben halt diese innere Strichliste im Kopf haben, eine Checkliste, so, ah, okay, das muss ich noch fragen. Und dann ist man einfach nicht in dem Moment. Und das habe ich versucht und das ist auch, muss man auch dem Team danken, also die mit mir diese Vorbereitung gemacht haben. Anders hätte es nicht funktioniert, sonst hätte ich mich da nicht fallen lassen können und mich komplett auf das Gespräch einlassen können. Also.
Kenne ich gar nicht, das Gefühl. Und hinterher, als du dann vielleicht auch im Schnitt saßt oder wie auch immer, hattest du da schon den Eindruck, dass das irgendwie was Besonderes geworden ist auch?
Also meine Mutter hat mir sehr viel Selbstbewusstsein mitgegeben. Deshalb habe ich schon beim Konzipieren, beim Dreh selbst, in der Produktion, im Schnitt saß ich tatsächlich nicht, weil ich bin da, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen eitel. Und da wollte ich nicht, dass meine Eitelkeit die Entscheidung trifft. Also dass ich dann sage, lass uns lieber das nehmen, weil da sehe ich irgendwie besser aus oder so. Deshalb habe ich mich da so ein bisschen rausgehalten. Ich wusste ja, was das Material ist. Und als ich den ersten Rohschnitt gesehen habe, habe ich nichts vermisst. Also ich war da nicht so, aber das müssten wir noch irgendwie reinnehmen. Sorry, ich habe deine Frage vergessen.
Ob du den Eindruck schon hattest, dass es was Besonderes ist, weil es tatsächlich ja auch ein ungewöhnliches Gespräch ist. Also würde ich doch sagen, für eine Talkshow ist es ein ungewöhnliches Gespräch, weil es geht weder darum, dass du versuchst, irgendwas aus ihm rauszukitzeln, irgendwie investigativ. Es geht aber eben, wie du auch gesagt hast, nicht um so eine reine Promotion, von wegen erzähl mal, wie war es jetzt, dein neues Album aufzunehmen, so.
Ja.
Sondern es ist wirklich eine total interessante Begegnung einfach zwischen zwei Menschen.
Also ja, um das zu beantworten, auf jeden Fall, ich hatte wirklich das Gefühl, dass es sehr besonders war und nicht, auch wenn ich das gerade eingeführt habe, dass meine Mutter mir Selbstbewusstsein mitgegeben hat, das hat nicht viel mit mir, also es hat ein bisschen was mit mir zu tun, aber es hat vor allem auch mit ihm zu tun und dass er sich sozusagen ja, sich darauf eingelassen hat. Weil ich finde schon, auch wenn er manche Sachen dann nicht sofort so beantwortet hat, wie man sich das vielleicht wünscht oder vorstellt oder wie auch immer, entsprach es trotzdem meinen Vorstellungen. Und ich fand es genau deshalb auch besonders, weil wir dann irgendwie einen anderen Zugang darüber gefunden haben. Und dann hat er dann trotzdem die Frage ja dann am Ende irgendwie beantwortet. Und wie du schon sagst, mir geht es nicht darum, er ist jetzt kein Politiker irgendwie auf der Anklagebank oder so. Es ist auch kein Gotcha-Interview, wo ich genau diese eine Aussage irgendwie haben will, sondern es ist ein echtes Gespräch zwischen zwei echten Menschen und nicht zwischen den Personas, die sie irgendwie vorgeben zu sein oder so. Und deshalb also.
Und hast du über Talkshow auch danach nochmal neu nachgedacht? Oder hast du dich bestätigt gefühlt? Oder?
Ich liebe Talkshows. Ich gucke auch immer das, was die KollegInnen machen. Zum Beispiel Neo Ragazzi oder so. Das ist dann nicht one-on-one, aber die sitzen ja auch zusammen, trinken auch Alkohol. Und das ist so eine gesellige Runde und man redet. Es gibt keine so extreme Formatierung. Jetzt spielen wir ein Spiel. Jetzt kommt das. Nicht, dass das schlecht wäre, aber ich mag es total, wenn es so natürlich fließt. Weil ich glaube auch, dass da so besondere Nuggets irgendwie rauskommen oder so besondere Sachen, die man sonst vielleicht nicht, die man sonst vielleicht nicht erleben würde, so im Interview.
Du bist ja auch eine erfahrene Podcasterin.
Ja.
Und ich habe den Eindruck, dass gerade diese Art von so freiem, offenem Gespräch, nicht durchformatiertem Gespräch, eine gute Heimat auch gefunden hat, viel in Podcasts. Was ist denn anders, wenn man es fürs Fernsehen macht? Also was fügt diese visuelle Komponente hinzu?
Ich glaube, beim Podcast, also die werden ja auch manchmal so als Laber-Podcasts verschrien und ich glaube, das ist einfach Geschmackssache. Manchen Leuten hört man gerne zu und manchen halt nicht. So, wenn einem die Sachen, also die Menschen und die Themen nicht zusagen, dann kann man halt sagen, oh, die labern ja nur und das ist ja total unstrukturiert. Aber wenn es einem zusagt, dann macht es ja auch total Spaß. Und ich höre halt so solche Podcasts immer nebenbei, dann so wie viele andere beim Putzen oder beim Autofahren oder so. Ich glaube, die visuelle Ebene zwingt einen halt schon, sich hinzusetzen. Wir wissen aber alle, die Sehgewohnheiten haben sich verändert. Also die Leute gucken auch schon zwischendurch auf ihr Handy. Ich glaube aber, die visuelle Komponente ist halt nochmal spannend, weil im Podcast stellt man sich vielleicht ein bisschen vor, wie die da irgendwie sitzen oder so. Oder und da hat man halt irgendwie so das Bild dazu. Und dann kann man sich vielleicht auch in den Details, in den visuellen Details verlieren. Bei uns hatten wir hatten diesen Barkeeper, von dem alle behaupten, dass er aussieht wie Timothée Chalamet. Also der wird vielleicht auch irgendwie dass man irgendwie da so guckt, wie die Bar aussieht und so. Das finde ich immer total schön, weil also das ist ja noch ein Extra noch so dazu. Also es ist noch eine extra kreative Arbeit. Das ist ja nicht alles, ist ja nicht zufällig, was man sich da ausgesucht hat. Ich glaube auch, man sieht ja auch so diesen Trend und man sieht natürlich auch Mimik und Gestik und vielleicht ein Zögern oder die Körpersprache. Das sieht man jetzt oder hört man ja beim Podcast nicht unbedingt raus. Und deshalb sieht man ja auch, dass klassische Podcasts jetzt auch immer so auch als Videocast immer direkt mit rausgegeben werden. Mit relativ kleinem Besteck irgendwie gemacht. Also es muss dann nicht irgendwie so eine fancy Location sein. Ich glaube, weil die Leute das schon gerne, das ist halt noch eine andere Sprache, eine ergänzende Sprache oder noch andere Informationen, die mit vermittelt werden, was ich eben gesagt habe mit der Körpersprache und so. Das ergänzt halt das Gesagte und das finde ich, je mehr Informationen, desto besser.
Aber würde das Format auch als Podcast funktionieren?
Ich glaube auch, ja, doch, ich glaube schon. Weil es hat jetzt keine visuellen Gimmicks oder so, ne? Also am Ende, es ist zwar sehr schön, das stimmt schon. Und man, wie gesagt, ich finde, bei Roberto Blanco hat man, der hat auch sehr, ein sehr expressives Gesicht. Und man sieht auch ein bisschen, wenn er dann so irgendwie so die Augen, guck mal, ich kann das schon gar nicht mehr beschreiben. also wenn er so die Augen irgendwie so kneift oder sowas. Das ist schon ein schönes Extra und macht die Show irgendwie für mich vollkommen, aber ich glaube, das ginge theoretisch auch als Podcast, klar.
Wie geht's denn weiter mit dem Format? Es war ja jetzt nur ein Pilot.
Genau.
Ihr seid auch für einen Piloten direkt jetzt nur ausgezeichnet worden. Das ist ja schon mal was Besonderes. Ja. Und das bedeutet ja wahrscheinlich, dass am nächsten Tag dann der RBB angerufen hat und gesagt hat, also mit Grimme-Preis hier die Order für 23.
Also es ist so, dass ich auch noch, wir sind auch noch total geflasht, weil mir wirklich jeder und jede gesagt hat, also dass es wirklich sehr selten ist, dass ein Pilot ausgezeichnet wird. Natürlich, also wir sind auch, wir haben eine gute Zusammenarbeit mit unserem RBB-Redakteur Jürgen Stark gehabt und wir sind, die Gespräche laufen sozusagen weiter. Ich glaube aber, wir können offen zugeben und sagen, dass wir noch auf der Suche sind nach weiteren Partner und aber sehr optimistisch, dass es auf jeden Fall in irgendeiner Form weitergeht.
Im Zweifelsfall als Podcast.
Im Zweifelsfall als Podcast, genau. Oder Videocast dann.
Dann ganz herzlichen Dank und viel Spaß heute Abend, Anna Duschime.
Dankeschön, vielen Dank.
Den prämierten Piloten von Der letzte Drink mit Anna Duschime können Sie nach wie vor online in der ARD-Mediathek sehen. In der Podcast-Beschreibung finden Sie einen Link. Und damit kommen wir zur Medienkritik. Die 90er sind überall. Der klassische Nostalgiezyklus ist schuld. Diejenigen, die damals Kinder und Jugendliche waren, spüren der Zeit jetzt hinterher. Ich schließe mich da ausdrücklich nicht aus. Schließlich haben wir hier bei Läuft auch schon mal 2 Folgen einer obskuren Fernsehshow aus den 90ern gewidmet. Ich bin auch jemand, der seit Jahren in ein weiteres Horn tutet. Dass nämlich in der Techno-Pop-Dancefloor-Welt der 90er spannende Geschichten stecken. Immerhin ging damals von Deutschland ein Trend aus, der als Eurodance für ein paar Jahre ganz Europa eroberte. Immer her mit den Podcasts dazu. Aber lieber HR, doch bitte nicht so.
Die 90er. Techno, Trance und Love Parade. Und mittendrin einer, der seine Weltkarriere startet. Mark Spoon vom Musikduo Jam & Spoon. Der Frankfurter DJ lebt ein exzessives Rockstar-Leben.
Mark hinterlässt Chaos im Hotelzimmer, fährt Mietwagen zu Schrott und landet sogar im Knast auf Ibiza. Aber er war auch ein guter Freund. Sensibel, warmherzig und geliebt für seine Großzügigkeit.
2006 stirbt er mit nur 39 Jahren. Wie konnte es so weit kommen? Wir erzählen seine bisher unerzählte Geschichte. Wir, das sind Anne, bekannt als DJ Pretty Pink.
Und Felix, Musikredakteur und Podcaster vom Hessischen Rundfunk.
Ich kann es wirklich nicht leiden, wenn ich an dieser Stelle Produktionen kritisieren muss, die ich eigentlich mögen wollte. Der HR-Podcast Rest in Excess, das kurze Leben von Techno-Legende Mark Spoon, ist jetzt aber leider fällig. Denn was Autor und Moderator Felix Leibelt für diesen Podcast zusammengetragen hat, reicht einfach nicht für 5 45-minütige Folgen. Auch wenn er Interviews mit vielen engen Freunden von Spoon geführt hat, darunter auch Promis wie Michi Beck und Moses Pelham. Die Geschichte von Markus Löffel, dem Frankfurter DJ, der zu Weltruhm aufsteigt und wegen seines exzessiven Drogenverhaltens mit 39 Jahren stirbt, hat schlicht nicht genug narrativen Drive, um einen Doku-Podcast dieser Art über diese Länge zu tragen. Und man merkt das am Endprodukt. Die erste Folge zum Beispiel, sie heißt Assi, Idiot, geilster Typ der Welt, bringt die Geschichte fast nicht voran. Sie kündigt hauptsächlich an und schildert wieder und wieder, dass Markus eine knuddelige und eine ausufernde Seite hatte. Jeder darf es mal sagen, man wird dadurch aber nicht schlauer.
Markus war ein Vollassi, ein Arschloch, ein Penner, der liebste Mensch der Welt, der großzügigste Mensch der Welt.
Markus war einfach so ein Hans Dampf in allen Gassen.
Eine der faszinierendsten Sachen am Markus war, dass der so krass unverschämt sein konnte. So gnadenlos, unverschämt und haut drauf, aber dabei trotzdem so charmant.
Wenn man den Markus nicht kannte, hat man nicht gemerkt, was das für ein Riesenherz auch ist.
Ich weiß nicht genau, was in seinem Leben passiert ist, dass er angefangen hat, diese massive Mauer um sich herum zu bauen, die ihm zur Kunstfigur Mark Spoon wurde.
Wir erfahren es im Laufe des Podcasts übrigens auch nicht wirklich. In den späteren Folgen passiert immerhin etwas, aber was völlig fehlt, sind Überraschungen oder Wendungen, die einen aufhorchen lassen. Ja, es gibt ein paar sogenannte Spoon-Stories, also Anekdoten von Extravaganzen, die sich Mark Spoon geleistet hat. Aber auch sie tragen wenig zu irgendeiner Art von Gesamtgeschichte bei. Rest in Excess bleibt deswegen eine seltsam hagiografische Aufzählung von Lebensphasen. Wie dünn das Material gestreckt wurde, merkt man unter anderem daran, dass die interessantesten O-Töne sogar mehrfach eingesetzt werden. Eigentlich ein No-Go. Und dann ist da noch Co-Host Anne Karolczak alias DJ Pretty Pink. Es ist eine merkwürdige Konvention in Podcasts geworden, dass den journalistischen Hosts, oft Männern, ein in der Regel weiblicher Sidekick ins Studio gesetzt wird, der wie ein Fußballexperte dem Berichteten durch seine Reaktionen noch ein bisschen Farbe geben und den Appeal des Gesamtprodukts erhöhen soll. Das mag im Einzelfall funktionieren. Oft ist es aber eine undankbare Rolle, für die der Co-Host auch gar nichts kann. Pretty Pink ist zwar DJ, aber sie ist fast 30 Jahre jünger als Mark Spoon, hat ihn weder getroffen, noch ihn oder sein Werk ausführlich studiert und hat so leider kaum etwas zum Podcast beizutragen. Ich war dann tatsächlich ein bisschen erstaunt, als ich im Abspann der letzten Folge hörte, dass ausgerechnet Leonhard Koppelmann bei Rest in Excess für Regie und Dramaturgie verantwortlich zeichnet. Ein Hörspiel von ihm, in dem es auch viel um Pop geht, habe ich erst vor 2 Wochen hier in Läuft gepriesen. Naja, man kann halt nicht immer gewinnen. Rest in Excess, das kurze Leben von Techno-Legende Mark Spoon, eine Co-Produktion von HR und ARD Kultur, ist seit 26. April in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn Sie Feedback haben, schreiben Sie uns an medien@epd.de oder hinterlassen Sie uns dort, wo Sie Podcasts hören, eine Bewertung. Wir freuen uns auch, wenn Sie Läuft persönlich oder auf Social Media weiterempfehlen. Wer uns folgen oder erwähnen will, findet EPD Medien auf X und LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, Facebook und Threads. Mich finden Sie auf all diesen Kanälen genauso. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dahin, gönnen Sie sich gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme-Institut im Jahr 2024. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.